willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Anne Slifka von der Universität Heidelberg. Anne Slifka hat zusammen mit Britta Klopsch das Buch »Das lernende Schulsystem« geschrieben. Dort beschreibt sie, wie der Untertitel des Buches verrät, einen möglichen Paradigmenwechsel im deutschen Bildungswesen. Und genau über die Möglichkeiten, diesen Paradigmenwechsel zu vollführen, haben wir mit ihr gesprochen. Unter anderem hat Anne Slifka auch Geschichte studiert, was bei diesem Thema zu einer sehr bereichernden Perspektive führt. Beim Gespräch mit Professor Slifka wünschen wir euch nun viel Vergnügen. Und noch ein kurzes Update zu unserem Buchprojekt. Wenn alles nach Plan läuft, dann können wir bereits im März all denjenigen, die uns mit mindestens 35 Euro unterstützt haben, ein wahlweise signiertes Buch zu euch nach Hause schicken. Ihr könnt das Projekt sehr gerne weiterhin unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage und auf der GoFundMe-Seite in den Shownotes. Herzlich willkommen, Frau Anne Slifka von der Universität Heidelberg, Bildungsforscherin und heute bei uns im Podcast, weil Sie ein Buch geschrieben haben oder mitgeschrieben haben, das heißt »Das lernende Schulsystem – Paradigmenwechsel in der Bildung«. Und wir haben bei unserem Podcast, für die, die schon länger zuhören, ja immer wieder das Thema Bildung sowieso, aber auch bis hin zur Schule. Wir haben sogar auch schon über die Bildung im Kindergarten oder auch Philosophieren mit Kindern schon auf Kindergartenniveau gesprochen, was das auch speziell immer fürs Entwickeln von kritischer Denkkompetenz bedeutet, aber auch grundsätzlich als Bildung oder Bildung als Thema ist für uns definitiv interessant. Wir haben aber noch nie wirklich explizit darüber gesprochen, sondern immer nur so am Rande das Thema geschnitten. Von daher freuen wir uns besonders, dass wir Sie heute für unseren Podcast gewinnen konnten und mit Ihnen auch so ein bisschen über die strukturelle und die organisatorische Seite des Schulwesens, gerade in Deutschland, sprechen können, weil ich denke, da existieren auch viele Vorstellungen, die vielleicht mitunter gar nicht so zutreffend sind. Ich war tatsächlich gestern das erste Mal in meinem Leben auf der Webseite vom Kultusministerium. Das fand ich auch ganz instruktiv, um mal zu schauen, wie das denn da geregelt ist und wer das macht. Aber vielleicht können wir noch mal ganz an den Anfang gehen. Ich habe ja gesagt, das Buch »Das lernende Schulsystem« verlinken wir auch in den Shownotes, wie man an das Buch kommt. Ich habe es tatsächlich von vorne bis hinten durchgelesen und habe mich natürlich ja zuerst gefragt, Paradigmenwechsel in der Bildung. Erster Gedanke, stimmt, brauchen wir. Aber das impliziert ja auch, dass wir momentan ein bestimmtes Paradigma haben. Und vielleicht können Sie damit starten, mal zu sagen, was so Ihre Anamnese des aktuellen Schulsystems, der aktuellen Lage ist und wie Sie dann zu der Idee gekommen sind, dass es einen Paradigmenwechsel braucht in der Bildung.
Ja, spannende Frage. Also ich nehme einfach seit 10, 15 Jahren wahr, dass Menschen lamentieren über das Schulsystem, und zwar einfach ganz unterschiedliche Menschen, auch mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen auf Schule, aus unterschiedlichen politischen Richtungen. Es gibt einfach sehr viel Gejammer seit einigen Jahren über das Schulsystem. Und es gibt auch sehr viele Bücher über das Schulsystem. Es sind unglaublich viele Publikationen erschienen, die auch so eine Krisenhaftigkeit beschreiben. Und ich habe mal eine Zeit lang die alle immer angeschafft. Also ich habe immer geschaut, was ist neu erschienen und habe das angeschafft. Das geht ja, wenn man an der Uni arbeitet, ganz gut. Und habe die alle so bei mir im Büro dann gestapelt und dachte, ich werde das alles mal lesen und analysieren, ob es da irgendwie eigentlich einen gemeinsamen Nenner gibt. Und das war ganz spannend, weil alleine schon wer diese Bücher schreibt, das sind ja nicht alles wissenschaftliche Bücher, ne? Zum Teil sind es wissenschaftliche Publikationen, aber sehr viele Publikationen kommen aus der Gesellschaft, aus der Breite der Gesellschaft, muss man sagen. Also es sind sehr viele Eltern, die Bücher geschrieben haben, sehr frustrierte Bücher über Schule und Schulsystem. Auch sehr viele Lehrkräfte und Schulleiterinnen, Schulleiter haben solche Bücher geschrieben, so Abrechnungen auch mit dem Schulsystem und teilweise auch so Skizzen des Neuen, nenne ich das mal, also so Visionen, wie es eigentlich sein müsste, wie es sein könnte. Es haben sogar SchülerInnen Bücher geschrieben. Also wirklich aus der Breite der Gesellschaft sind diese Bücher geschrieben worden und es sind richtig, richtig viele. Und ich habe daraus abgeleitet, dass es so ein allgemeines Unwohlsein mit dem Zustand des Schulsystems gibt und habe das einfach jetzt über Jahre beobachtet und konnte aber gleichzeitig bei der Lektüre dieser Bücher sehen, dass die nicht alle die gleiche Vision von Schule haben. Also da sind sehr unterschiedliche Vorstellungen und auch Prioritätensetzungen im Umlauf. Also teilweise geht es um Wohlbefinden. Also die Kinder sind so gestresst. Wir müssen alles dafür tun, dass es ihnen besser geht in der Schule. Teilweise ist es so ein Lamentieren über Leistungsverlust. Also die Leistung ist nicht mehr die, die es war. Und also das kommt da drin vor. Und das sind nicht die gleichen Bücher. Das sind dann unterschiedliche Bücher. Und ja, die kritisieren alle an irgendwas rum oder die Lehrkräfte sind zu belastet, die Schulleitungen sind zu belastet. Kein Wunder, dass es keiner mehr machen will. Und sowas liest man da auch. Oder die Gesellschaften sind so komplex geworden, das kann die Schule gar nicht mehr bewältigen. Und naja, kurz und gut. Ich habe aber auch sehr viel international mich umgetan. Also meine Professur hat ja eine international vergleichende Ausrichtung. Und ich hatte sehr viele Gelegenheiten, im Ausland zu forschen in den letzten 15, 20 Jahren. Also ich bin da in einer privilegierten Position. Ich habe schon 2000 intensiven Kontakt nach Kanada aufgebaut bei einem Fellowship, das ich in Ontario hatte, in Toronto. Und seitdem war ich immer wieder im kanadischen Schulsystem. Ich habe ein Forschungssemester in Australien und Neuseeland gemacht, 17, 18. Ich war dreimal in Singapur. Ich konnte mir Finnland anschauen, Estland anschauen. Ja, und auch andere Systeme. Und ich habe dann gesehen, dass Systeme, in denen weniger gejammert wird und es eine größere Zufriedenheit gibt, Systeme sind, die inhärente Mechanismen haben, wie Systeme lernen können. Und zwar auf Dauer. Und das ist das Entscheidende. Also dieses dauerhafte Lernen, also eine Logik des Lernens ins System eingebaut. Und dass Systeme, die das nicht haben, dass die immer wieder von diesen Krisensituationen sprechen oder auch, wie das der damalige Bundespräsident Roman Herzog dann schon gefordert hat, ein Ruck muss durch das System gehen. Oder es werden ganz viele Projekte. Wir kritisieren ja in unserem Buch auch diese Projektitis. Das ist ja ein Begriff, den wir da aufgreifen. Also es müssen immer wieder neue Projekte gemacht werden, um das System zu retten. Und mir ist dann aber aufgefallen, dass das in den Systemen, die ich so als lernende Schulsysteme wahrnehme, gar nicht so stark der Fall ist. Die arbeiten gar nicht so sehr mit Projekten, sondern die lernen immer die ganze Zeit und haben da auch Mechanismen geschaffen, wie solche Lernprozesse ablaufen können, wo die auch ihren Raum und ihre Zeit finden und wie diese systemischen Lernprozesse sich dann auch in veränderten Handlungspraxen niederschlagen auf unterschiedlichen Ebenen von Schulsystemen. Also natürlich im Klassenzimmer ganz klar, das nennen wir ja das Frontend, also wirklich so da, wo die Lehrerin am Kind arbeitet, also da, wo eigentlich die Hauptarbeit, die wichtigste Arbeit gemacht wird. Aber eben auch im Backend, also wir nennen das das Backend, das gesamte Unterstützungssystem für diese Lehrerin, dass all diese Systemebenen lernfähig sind. Und da gibt es, glaube ich, schon ganz erhebliche Problemlagen im deutschen System. Und ich bin ja auch Historikerin unter anderem vom Studium und habe mich da auch mal so mit Verwaltungshandeln zu der Zeit beschäftigt, in der Verwaltungshandeln entstanden ist, also so zentral natürlich im 19. Jahrhundert, zumindest was unser System hier angeht. Und das Verwaltungshandeln im 19. Jahrhundert, also die Kameralistik und das gesamte Verwaltungsdenken, war natürlich zu der Zeit eine große Errungenschaft. Ja, also das, was uns heute so stört und was alle als Bürokratie beschreiben und sagen, das ist zu starr und das ist eine Belastung und das ist bürokratisch, was uns so stört, das war im 19. Jahrhundert der Fortschritt zu der Zeit, weil man muss sich ja eine Gesellschaft vorstellen, in der man plötzlich Schulen hatte in der Fläche, weil das im 19. Jahrhundert wurde ja die staatliche Grundschulbildung zum Beispiel eben ausgebaut in der Fläche, aber keine Möglichkeit der Kommunikation hatte in der Fläche. Also der Schulrat, die Schulrätin, also damals war das immer ein Mann, und keine Frau. Die sind dann ab und zu mal mit der Pferdekutsche irgendwo hingefahren und haben sich eine Schule angeschaut. Und natürlich war das ein Fortschritt, dass es Verwaltungsstandards gab und dass es bestimmte Standards gab, wie einfach Qualität gewährleistet wurde. Und die waren starr gesetzlich festgeschrieben und auf lange Zeit festgeschrieben. Und die wurden kontrolliert mit den Mitteln dieser Zeit. Das Problem kommt ja erst, wenn das, was in dieser Zeit entstanden ist und was zu dieser Zeit als Fortschritt und wirklich auch nicht nur aufgefasst wurde, was auch, glaube ich, ein wirklich echter Fortschritt war, weil man hat ja auch erstmalig versucht, sowas wie eine Schulpflicht überhaupt in der Fläche ernsthaft einzuführen. Das kommt uns heute völlig unpassend vor. Das passt einfach nicht mehr. Und ein gutes Beispiel ist ja Stefan Rupana, den Sie wahrscheinlich auch kennen von der Alemannenschule in Wutöschingen. Der ist ja jetzt gerade in Ruhestand gegangen und deswegen kann ich das auch zitieren, der immer wieder gesagt hat, ich muss Schulpreise gewinnen, damit ich kein Disziplinarverfahren bekomme. Das heißt, ich muss für meine Innovation, die ich hier mache und die ich für absolut sinnvoll und zeitgemäß halte, muss ich immer wieder Preise gewinnen, damit ich in der Öffentlichkeit stehe und die Schule belobt wird für das, was sie tut, damit ich keinen Ärger mit der Verwaltung, mit der Schulverwaltung bekomme. Und das ist natürlich absoluter Irrsinn. Und der ist ja auch nicht der einzige innovative Schulleiter, Schulleiterin, der in den letzten 10 Jahren gesagt hat, wir bewegen uns mit der Innovation immer am Rande der Legalität. Also wir sind immer schon mit einem Fuß über die Grenze der Legalität, wenn wir hier irgendwie Schule weiterentwickeln. Ja, deswegen ist so ein Fazit von mir gewesen oder ein Auslöser für dieses Buch, dass wir einfach knietief im Verwaltungshandeln des 19. Jahrhunderts stecken und dass aber der Kontext, in dem wir arbeiten und auch die Problemlagen, die wir bewältigen müssen, an den Schulen und auch in der Gesellschaft so viel komplexer sind und so anders sind, dass es halt an allen Ecken und Enden knirscht im System und das diesen ganzen Frust erzeugt.
Jetzt haben Sie schon ganz, ganz viele Punkte genannt. Sehr spannend. Ich bin auch noch mal so bei der Analyse hängen geblieben, dass viele lamentieren über das deutsche Schulsystem. Und ich denke, da gibt es ja auch einige Punkte, die sind augenscheinlich evident. Wir haben immer mehr Abiturienten, die haben immer bessere Noten. In Thüringen 2017 36% mit einer Note zwischen 1 und 1,9. Gleichzeitig sehen wir PISA-Absturz, die schlechtesten Ergebnisse seit der Teilnahme in den letzten Jahren, immer weniger Spitzenleistungen. Da klafft irgendwas auseinander und man merkt irgendwie, die Ergebnisse, die hier erzielt werden, sind im internationalen Vergleich. Und das haben Sie ja schon angesprochen. Gerade in diesen Studien merken wir, da hinken wir hinterher. Und die Herausforderungen, die sich jetzt im Schulsystem stellen, auch mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und Voraussetzung, die werden nicht bewältigt, ne? Und das ist ja nicht nur, dass unser System ja da verkrustet ist, sondern auch die Ergebnisse sind einfach nicht im Vergleich gut genug oder ausreichend. Also das ist ja schon frustrierend, wenn man das sieht.
Ja, das ist so, also das wissen wir vor allem schon lange, das ist das Frustrierende. Also ich spreche ja auch in meinen Lehrveranstaltungen regelmäßig über die PISA-Studie. Wir schauen uns auch die PISA-Daten an, wir schauen uns verschiedene andere Datensätze an, IQB-Daten, Vera-Daten etc. Alles, was veröffentlicht ist, schauen wir uns an. Wir schauen uns auch Bildungsberichte an. Also wir haben ja auch ein gutes Bildungsmonitoring mittlerweile in Deutschland. Also ich schaue mir immer mit den Studierenden den deutschen Bildungsbericht an, auch den kommunalen Bildungsbericht der Stadt Mannheim, der sehr gut ist. Und auch schon der erste Mannheimer Bildungsbericht hat gezeigt, also einfach um mal so die Dramatik auch der Situation zu zeigen, Übergangsquote ans Gymnasium in einem reichen Mannheimer Stadtteil 81% Übergangsquote ans Gymnasium, in einem armen Mannheimer Stadtteil 16%. Das wissen wir seit vielen, vielen Jahren. Das ist alles veröffentlicht. Die Evidenz ist da. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Also die Sau wird nicht fett vom Wiegen, das weiß auch jeder. Und ein Bildungsmonitoring alleine reicht natürlich nicht aus. Entscheidend ist, mit diesen Daten zu arbeiten, mit diesen Daten zu lernen und sich Ziele zu setzen. Und da kommt für mich jetzt tatsächlich so dieses kanadische Schulsystem mit ins Spiel. Also eigentlich ist es falsch, vom kanadischen Schulsystem zu sprechen, weil Kanada ist ein föderalistisches Land. eigentlich noch föderaler als die Bundesrepublik Deutschland, weil es gibt in Kanada kein nationales Bildungsministerium. Es ist eher vergleichbar mit der Schweiz, weil auch in der Schweiz gibt es ja, glaube ich, kein nationales Bildungsministerium, sondern die Provinzen sind voll in der Verantwortung. Es gibt so eine Koordinierungsstelle auf nationaler Ebene, die dann auch gemeinsame Tagungen und so Austauschformate organisiert. Aber die Verantwortung und die Rechenschaft, die liegt voll bei den einzelnen Provinzen. Und die stehen auch in so einem Benchmarking miteinander. Also die vergleichen sich durchaus auch. Und da habe ich einfach festgestellt, dass die schon sehr lange mit Daten arbeiten. Und zwar, wenn ich jetzt so zurückdenke, eigentlich sehr erschreckend, habe ich schon bei meinem Fellowship in Ontario 2002, damals nach dem PISA-Schock, habe ich gefragt, ja, wie ist denn das? Ihr seid ja auch in PISA und die haben damals schon ganz gut abgeschnitten. Und dann haben die alle gesagt, PISA, was ist denn PISA? Also selbst Kolleginnen von mir dort haben gesagt, was ist PISA? Und einige haben natürlich dann so gesagt, ach, das stimmt, das ist doch diese neue OECD-Studie. Die wurde da gar nicht groß rezipiert. Und als ich dann gefragt habe, redet ihr da gar nicht drüber? Haben die gesagt, nee, das sind halt Daten. Wir haben super viele Daten im System schon lange. Also wir arbeiten schon lange mit Daten. Und diese internationalen Daten, die sind halt interessant. Aber viel interessanter sind natürlich die Daten, die wir hier vor Ort haben, weil die sind ja relevant für die Steuerung. Also PISA ist einfach nur eine Zusatzinformationsquelle, wenn man sowas wie ein internationales Benchmarking haben möchte. Und das fand ich ja schon spannend, weil die einfach schon so, so lange und so selbstverständlich mit Daten arbeiten und auch mit Zielen. Und wir haben diesen Zusammenhang zwischen Daten und Zielen immer noch nicht verstanden. Wenn ich jetzt Vorträge halte und sage, wenn man Daten hat, braucht man Ziele und wenn man Ziele hat, dann braucht man Daten, das eine bedingt das andere, dann ist das für viele hier eine neue Erkenntnis. Also ich merke das dann, die nicken dann mit dem Kopf und sagen, aha, okay, Ziele. Und Daten, Daten und Ziele, ja. Weil wenn ich nur Daten erhebe und die dann in irgendeinem schicken Bildungsbericht veröffentliche und das System setzt sich keine Ziele und ich breche die auch nicht runter auf die Einzelschule oder sogar auf die einzelne Klasse oder sogar auf das einzelne Kind, ja, dann hat das ja keine Bedeutung. Dann gebe ich sehr viel Geld aus für Daten, die da erhoben werden, weil das kostet ja viel Geld, Daten zu erheben und Daten auch aufzubereiten. Aber das hat keine Steuerungswirkung. Und umgekehrt gilt aber das Gleiche, wenn man sich ständig Ziele setzt, ja, und sagt, wir müssen das erreichen, wir müssen besser werden, wir müssen dieses erreichen und immer diese Sonntagsreden hält und sagt, das Bildungssystem ist schlecht und wir müssen daran arbeiten. Und da aber kein Junktim herstellt zwischen diesen Zielen und diesen Daten, vor allem ein Junktim runterbricht, also von der Bundesebene auf die Landesebene, auf die kommunale Ebene, also die Ebene der schulaufsichtlichen Steuerung, auf die Ebene der Einzelschule, auf die Ebene der Einzelklasse und auf die Ebene des einzelnen Kindes. Wenn man das nicht macht, ja, dann bleiben die Ziele im luftleeren Raum. Also es ist ja niemand verantwortlich für diese Ziele. Es gibt ja keine Rechenschaft für die Erreichung dieser Ziele, das bleibt ja bei Sonntagsreden, das ist fast wie so ein Predigtformat. Da wird dann normativ ein Ziel in den Raum gestellt und alle nicken, und das machen wir jetzt seit 25 Jahren, ne? Oder man schreibt so ein Manifest, also wie viele Manifeste in Deutschland schon geschrieben wurden in den letzten 25 Jahren für bessere Bildung. Ich kann das schon gar nicht mehr hören, die dann aber nicht mit Zielen und Daten verknüpft sind. Und auch dann als nächsten Schritt in dem Dreiklang kommt ja dann auch Maßnahmen und Ressourcenplanung. Wenn das alles nicht erfolgt, wenn das nicht aligned ist, wie die Kanadier sagen, Alignment, Verzahnung, ja. Wenn also zwischen Zielen, Daten, Maßnahmen und Ressourcenallokation überhaupt kein Zusammenhang besteht und wenn dann auch gar nicht klar ist, wer ist rechenschaftspflichtig, wer ist eigentlich jetzt verantwortlich für bestimmte Ziele, ja, wenn das nicht alles nicht klar ist, dann haben wir es mit einer riesengroßen kollektiven Verantwortungsdiffusion zu tun und so würde ich auch das System im Moment beschreiben. Das ist eine einzige große Verantwortungsdiffusion. Und auch mit einer Kultur des wechselseitigen Blaming verbunden. Also zwei Kolleginnen von mir, Vera Heil und Silke Trumper, die haben mal eine schöne Studie gemacht, die hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich sagen, über Inklusion in Baden-Württemberg. Und die haben, das ist schon eine ganze Weile her, und die haben eben Interviews geführt, Forschungsinterviews, qualitative Interviews über, wer ist eigentlich verantwortlich für die Umsetzung von Inklusion an Schulen, und haben auf verschiedenen Ebenen des Systems solche Interviews geführt, also mit einzelnen Lehrkräften, mit einzelnen Schulleitungen, mit Schulaufsicht und dann bis ins Ministerium mit der Ministerin sogar damals. Das ist schon eine ganze Weile her. Und dann haben sie diese Interviews ausgewertet, ganz sauber, so nach Meyring, ne, inhaltsanalytisch ausgewertet, und haben dann herausgearbeitet, wer wo die Verantwortung sieht. Und dann haben die so ein Falldiagramm gemacht, und es gab dann einen Vortrag von den beiden. Ich habe dann den Vortrag von denen gehört, und dann habe ich gedacht, wow, niemand ist verantwortlich. Niemand. Weil das hat eben gezeigt, dass jede Person die Verantwortung woanders gesehen hat. Ne? Die Lehrkräfte haben gesagt, also da muss jetzt erstmal das Land in Vorlage gehen oder mein Schulleiter muss das regeln. Die Schulleitungen haben gesagt, solange da vom Kultusministerium nichts kommt, machen wir nichts. Die Kultusministerin hat gesagt, wir haben eigentlich alles festgelegt, das muss jetzt nur noch von den Schulen umgesetzt werden. Ja, und so ging das hin und her. Und es war niemand verantwortlich. Und ich dachte, okay, das ist wirklich eine Studie, die es mal richtig auf den Punkt bringt, was eigentlich das Problem ist.
Also das ist sehr bezeichnend. Wenn wir wissen, dass jeder vierte Viertklässler kann nicht richtig lesen und schreiben, dann kann sich da jeder beschweren und man kann sagen, hier, das müssen wir verändern. Aber konkret, ne, niemand will die Verantwortung übernehmen. Und dieses kollaborative, kooperative, wie gelingt es in anderen Ländern, dass man da besser zusammenarbeitet und wirklich dann eben an einem Strang zieht, in eine Richtung auf ein Ziel hin und dieses Alignment dann eben auch Maßnahmen zu entwickeln und die dann auch umzusetzen.
Also ganz, ganz viel hat mit diesem Zusammenhang zwischen Führung und Rechenschaftspflicht zu tun. Es gibt mehrere wichtige Zusammenhänge. Das ist einer der wichtigen Zusammenhänge. Wer auf einer bestimmten Ebene in der Verantwortung ist, der muss führen. Und wer führt, ist auch zu einem gewissen Grade rechenschaftspflichtig. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz zentrales Prinzip, dass zum Beispiel Schulaufsicht führt. Also Schulaufsicht hat eine Führungsrolle, und das ist in Deutschland überhaupt nicht klar. Also wir hatten im September eine Tagung in Wittenberg über die Schulaufsicht mit sehr prominenter Beteiligung dort. Also Menschen, die in Ministerien tätig sind, die auch Ministerinnen waren dort auch, also wirklich hoch aufgestellt. Und da ging es die ganze Zeit um die Frage, welche Rolle hat die Schulaufsicht, Kontrolle oder Beratung? Und da gab es dann die, die eher zu Kontrolle tendieren, und andere, die eher zu Beratung tendieren. Und ich habe dann auch einen Vortrag gehalten und das am Beispiel des kanadischen Systems dargestellt und habe gesagt, das ist Führung. Im kanadischen Schulsystem ist es Führung, es ist Leadership. Es gibt dort Teacher Leadership, also Lehrkräfte müssen führen für ihre Ebene. Es gibt Principal Leadership, also Schulleitung führt. Und es gibt Superintendent Leadership, also Schulaufsicht führt. Und Schulaufsicht führt regional die Schulen, die ihr zugeordnet sind. So ist es in Singapur und so ist es in Kanada. Die haben eben auch Strukturen gebildet. Also in Kanada heißt das meistens Families of Schools, also dass man so mehrere Schulen regional zu so einer Schulfamilie zusammenführt und denen jeweils eine Schulaufsichtsperson gibt, die diese Schulfamilie dann auch führt und also deren Entwicklungsprozesse führt. Und in Singapur heißt das Cluster, das sind Cluster of Schools. Ist aber eine ähnliche Struktur. In Singapur ist es ein bisschen komplexer, die haben etwas größere Cluster. Und die Schulaufsicht arbeitet dann regelmäßig mit diesen Clustern zusammen. Das ist auch sehr verbindlich, das hat einen hohen Grad an Verbindlichkeit. Also in Calgary, Alberta, wo ich mir das angeschaut habe, bei Diane Yee, also die Leiterin dort der Schulaufsicht für eine Region in Calgary, die hat das eben so gemacht, dass sie mit jeder ihrer Schulfamilien einmal im Monat zusammengearbeitet hat. Also nehmen wir mal jeden ersten Freitag im Monat. 8:30 Uhr geht's los, immer reihum an einer Schule, einen halben Tag. Und das fängt dann so an mit einem Show and Tell dieser Schule. Das heißt, sie als Schulaufsicht hat vorher mit der gastgebenden Schule abgesprochen, worauf ist diese Schule besonders stolz, was macht diese Schule besonders gut. Und dann wird das vorgeführt für die anderen. Da werden dann auch Kinder eingebunden oder Lehrkräfte eingebunden, die präsentieren das, damit die anderen das sehen können. Und dann geht das dann in die inhaltliche Arbeit im nächsten Tagesordnungspunkt. Es gibt immer einen Themenschwerpunkt alle 4 Wochen, der wechselt und der wird vorher im Team abgesprochen. Und nehmen wir mal an, der Themenschwerpunkt ist Lesekompetenz. Dann sind die Schulen in der Pflicht, sich die Daten nochmal anzuschauen an ihrer eigenen Schule zum Thema Lesekompetenz. Die haben da eine ganze Reihe von Daten. Die werden über digitale Dashboards den Schulen immer zur Verfügung gestellt. Also die Schulen müssen die auch nicht selber aufbereiten. Großer Unterschied zu Deutschland. Ich habe hier in Deutschland mit sehr, sehr innovativen Schulen immer wieder zu tun, also mit den Besten der Besten, Schulpreisträgerschulen, und habe da zum Beispiel mit der Rothenburg-Grundschule in Berlin zu tun und mit der Schulleiterin dort. Und die macht das ganz, ganz vorbildlich, aber die macht das alles selbst in Eigenregie, ohne dass das System sie unterstützt, weil sie das wichtig findet. Und das sieht bei ihr so aus, dass sie Excel-Tabellen selber ausfüllt. In Kanada ist es so, da haben sie ein digitales Dashboard, da loggen sie sich ein als Schulleitung oder Schulaufsicht oder als Lehrkraft, dann haben sie je nach Ebene, auf der sie arbeiten, bestimmte Zugriffsrechte. Sie können bestimmte Sachen sehen, andere Sachen können sie nicht sehen. Und dieses Dashboard wird ständig gefüttert. Also das füttern verschiedene Institutionen mit Daten. Und ja, dann schauen sie in diese Daten rein. Und so ist das dann auch in den Schulfamilien. Das heißt, die schauen sich dann ihre Daten an zum Thema Lesekompetenz. Dann schickt die Schulrätin, die in der Führungsverantwortung ist, im Vorfeld einige Unterlagen an die Schulleitungen. Das heißt, die sagt, okay, wir treffen uns nächsten Freitag zum Thema Lesekompetenz in unserer regulären Sitzung. Wir treffen uns an der Waldschule, und die Waldschule ist besonders stolz darauf, dass es ihr gelungen ist, die Lesemotivation von Jungs nachhaltig zu steigern. Und deswegen werden wir in der ersten Stunde uns anschauen, wie sieht Lesemotivationsförderung von Jungs an der Waldschule aus. Dazu wird die Waldschule uns eine Stunde das präsentieren. Wir werden auch die Gelegenheit haben, mit Jungs zu sprechen, die selber auch von sich sagen, dass sie jetzt lieber lesen als vor einem Jahr und auch mehr lesen als vor einem Jahr. Und wir werden dann auch die Möglichkeit haben, mit den Lehrkräften dort zu sprechen. Anschließend sprechen wir dann über wissenschaftliche Befunde zum Thema Lesekompetenz. Dazu schicke ich in meiner Mail angehängt folgende 3 PDF-Dokumente mit und 2 Videolinks mit Kurzinterviews mit WissenschaftlerInnen. Und die bitte ich im Vorfeld zu lesen und anzuschauen. Und dann diskutieren wir die eine Stunde, und ich erwarte, dass alle das vorher eben so gelesen und angeschaut haben, dass wir da gleich in die Diskussion einsteigen können. Dann anschließend schauen wir uns Daten an. Wir schauen uns aggregierte Daten an, nicht Einzelschuldaten. In Kanada gilt das Prinzip, also zumindest bei Diane Yean in Alberta gilt das Prinzip, dass die Schule selber entscheidet, wann sie ihre Daten öffentlich zeigt. Das heißt, die Schulrätin zeigt aggregierte Daten, über ihre Schulfamilien hinweg aggregierte Daten oder auch über die ganze Provinz hinweg aggregierte Daten. Und diese Daten sind eben sehr komplex aufbereitet. Das heißt, man kann sehen, Entwicklung der letzten 3 Jahre, wo stand das System vor 3 Jahren, wo steht es jetzt, wie hat sich die Lesekompetenz entwickelt, nimmt sie zu, nimmt sie ab, bei welchen Schülerinnengruppen nimmt sie zu, nimmt sie ab. Man kann da sehr differenziell drauf schauen, nach Geschlecht, nach Alter, nach Zuwanderung, erste, zweite, dritte Generation der Zugewanderten. Und so weiter. Also verschiedene Dinge kann man da analysieren anhand der digitalen Dashboards. Und ja, dann geht man dann in diese Datenanalyse rein. Und dann haben die Schulen auch die Möglichkeit, eigene Daten zu präsentieren. Das ist dann allerdings freiwillig. Und wir haben ja in unserem Buch auch ein ganzes Kapitel über professionelles Vertrauen, weil wir eben ganz deutlich machen wollen, also das ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass wenn Schulsysteme anfangen, mit Daten zu arbeiten, dass sie dann auch gleichzeitig dieses Reculturing brauchen. Das heißt, sie müssen auch das Vertrauen steigern, und zwar das professionelle Vertrauen. Dieser Begriff existiert in der deutschen Sprache gar nicht. Wir konnten den bei unserem Literaturstudium überhaupt nicht finden auf Deutsch. Auf Englisch heißt das Professional Trust. Das bedeutet nämlich, dass man eine Kultur erzeugt, in der Menschen sich auf professionelle Weise vertrauen und in diesem professionellen Vertrauen ihre Daten gegenseitig öffnen. Und das kommt natürlich in Kanada auch nicht von heute auf morgen. Also das ist nicht so, dass man gleich Hurra schreit und sagt, ich zeige jetzt mal die schlechten Lesedaten an meiner Schule, sondern wenn man dieses Vertrauen gewonnen hat, dass man hier unterstützt wird, dass man hier Gleichgesinnte hat, dass man hier Partner hat, die einen im Lernprozess, im individuellen Lernprozess und auch im Lernprozess der Schule als Institution, als Organisation unterstützen, dann wird man irgendwann sagen, ich zeige jetzt mal Daten meiner Schule. Und als ich hospitiert habe bei Diane Yee, da waren die schon so weit bei ihr, weil das natürlich keine neue Kultur war. Das ist ein langjähriges Reculturing. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, sind die Kanadier anders? Ticken die anders? Nein, die ticken nicht anders, sondern das ist ein Lernprozess. Michael Fullan, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, also das ist eigentlich der Mensch, von dem ich am meisten über Schulentwicklung gelernt habe, Emeritus an der University of Toronto. Michael Fullan spricht in seinen Büchern von Reculturing and Restructuring. Also der sagt einfach, wenn wir restrukturieren, dann müssen wir auch immer Kultur verändern. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich führe jetzt digitale Dashboards ein. Und die müssen jetzt alle mit Daten arbeiten, wenn ich nicht die Kultur gleichzeitig verändere. Also Reculturing und Restructuring, das muss immer ineinander greifen. Das sind quasi zwei Stränge einer DNA oder zwei Seiten einer Medaille. Und deswegen muss man sagen, Kanada war nicht schon immer so. Die waren nicht schon immer so, sondern die haben das gelernt, so zu arbeiten. Das heißt, building cultures of trust. Building cultures of trust, ja. Das impliziert ja schon, dass cultures of trust nicht schon da sind, sondern cultures of trust muss ich bauen durch mein Führungshandeln, indem ich Vertrauen erzeuge, indem ich Vertrauen und Sozialkapital, in der Wissenschaft nennen wir das Sozialkapital, indem ich Sozialkapital aufbaue. Und dann öffnen die sich und dann zeigen die plötzlich auch ihre eigenen Daten. Und dann werden sie auch vulnerabel und sagen, an meiner Schule sind die Daten im letzten Jahr schlechter geworden. Wir waren eigentlich mal besser. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Und dann wird es interessant, weil dann im Idealfall die anderen sagen, so eine ähnliche Situation hatte ich an meiner Schule auch. Oder wir unterstützen dich. Wir schauen jetzt mal gemeinsam diese Daten an. Und da gilt dann dieses Prinzip, data informed, not data driven. Also die Daten beinhalten noch nicht die Lösung. Wenn ich zum Beispiel, wie das aktuell in Deutschland der Fall ist, in allen 16 Bundesländern sehe, bei den PISA-Daten, bei den IQB-Daten, dass die Lesemotivation von Jungs geringer ist als die Lesemotivation von Mädchen. Ja, das ist aktuell in allen 16 Bundesländern in Deutschland der Fall, in den Daten. Dann habe ich noch keine Antwort, weil das gibt mir noch keinerlei Antwort. Aber dann habe ich doch einen interessanten Ausgangspunkt, der es mir ermöglicht, ganz viele spannende Fragen zu stellen, nämlich, warum ist das so? Woran könnte das liegen, dass das so ist? Und dann, wenn man dann noch mal nach Kanada springt, dann sieht man halt, dass die genauso arbeiten. Ich habe da die beiden Kolleginnen Judy Halbert und Linda Kaser in British Columbia. Das sind zwei pensionierte Schulleiterinnen, die arbeiten mittlerweile an der Uni und die beraten auch weltweit Schulen. Das ist ein ganz tolles Duo. Die beiden, die haben einen Ansatz entwickelt, der nennt sich Spirals of Inquiry, also Forschungsspiralen. Den zitieren wir auch im Buch und stellen wir auch im Buch dar. Und dann gehe ich eben mit solchen Forschungsspiralen an diese Fragestellung, warum ist die Lesemotivation, die Lesekompetenz übrigens auch, aber die Lesemotivation schon bei den Jungs überall niedriger als bei den Mädchen? Und dann wird es spannend, weil dann in Kanada fragen die nämlich dann erstmal Jungs. Na, das machen wir ja gar nicht. Wir fragen die Jungs ja gar nicht, sondern die fragen erstmal die Jungs, sag mal, liest du gerne? Was liest du gerne? Unter welchen Bedingungen liest du gerne? Und dann fängt es plötzlich an, interessant zu werden. Dann sagen einem nämlich Jungs sowas wie, ich lese gerne eine Fußballzeitung. Oder ich schaue mir in der Stadtbücherei manchmal die Autozeitschriften an. Oder da gibt es auch Jungs, die sagen, ich interessiere mich für Ballett und das lese ich gerne. Aber das sind dann Einzelne, ja. Und plötzlich komme ich ins Gespräch mit den Jungs, und das ist jetzt nur mein Beispiel, wir könnten jetzt 100 andere Beispiele nehmen oder 1000 andere Beispiele. Und dann wird's spannend, ja, weil dann, und das ist dieses data informed, not data driven, dann kann man anfangen, über Lösungsansätze nachzudenken. Und das hat in Kanada zum Beispiel dazu geführt, dass die den Anteil der Sachbücher, die in Schulen gelesen werden, deutlich erhöht haben. Die haben jetzt in allen Schulbibliotheken genauso viele Sachbücher wie belletristische Bücher. Und die haben die auch ganz klar ausgewiesen. Die sagen, hier sind die Sachbücher, hier sind die belletristischen Bücher. Die haben die Themen an die Sachbücher rangeschrieben. Das heißt, man sieht sofort, hier ist die Fußballsektion. Ja, also hier finde ich Bücher über Fußball. In Kanada ist es eher Eishockey als Fußball. Das heißt, die haben ganz viele kreative Ansätze entwickelt. Die haben auch angefangen, mit Eltern anders zu arbeiten. Die haben mittlerweile Literacy Nights an den Schulen. Da kommen die Eltern mit ihren Kindern an die Schule. Und da gibt es dann ein 2-Stunden-Programm. Das fängt damit an, dass die Lehrkräfte in der Aula erstmal für alle Eltern und Kinder so eine kleine Show vorführen, darüber, wie cool das ist zu lesen und dass es eigentlich eine super tolle Sache ist. Und dass man sich über Lesen alle möglichen tollen Sachen erschließen kann, die einen schon immer interessiert haben. Und dass es auch zu jedem Thema was Spannendes zu lesen gibt. Also auch Themen, die in der Schule überhaupt nicht vorkommen. Und dann machen die auch Spiele dazu mit den Kindern und den Eltern und versuchen eben auch die Eltern daran zu führen und auch gerade die Väter, das habe ich dann auch gesehen, also was die alles unternehmen, um Vätern deutlich zu machen, dass es sich lohnt, sich mal mit dem Jungen hinzusetzen und was vorzulesen oder so, ne? Der Vater, nicht immer die Mama. Ja, weil dass die Mamas lesen, das wissen viele Kinder. Und das ist aber wirklich nur ein Beispiel, ne? Und naja, das ist eben data informed, not data driven. Und dann wird es halt kreativ, weil dann sitzt man plötzlich zusammen und hat Ideen und dann hat man auch den Mut, was auszuprobieren. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zum Verwaltungshandeln, weil das Verwaltungshandeln hat das ja nicht vorgesehen, dass man mal was ausprobiert, sondern da kam was vom Kultusministerium, nämlich der neue Bildungsplan. Der kam per Verordnung auf grauem Papier, das ist jetzt nicht mehr so, aber das war lange Zeit so, auf grauem Papier flatterte der einem ins Haus, irgendwie Schriftgröße 10, weil man ja so viel auf so wenig Papier unterbringen musste. Und da stand dann der neue Bildungsplan und dann musste der zum 1. Januar so und so umgesetzt werden. Ja, per Verordnung, so heißt das ja auch, Verordnung. Das nennt sich so, Verordnung, das wurde verordnet. Und dann haben wir noch eine Deputatsstundenregelung, die besagt, dass man nicht zusammenarbeiten muss. Ja, man muss nicht zusammenarbeiten, sondern man hat eine bestimmte Anzahl Wochenstunden, wenn man Vollzeit unterrichtet. Wenn man Teilzeit unterrichtet, hat man eben entsprechend weniger Wochenstunden. Und dann fährt man oder geht man in die Schule und hält seinen Unterricht. Und dann geht man wieder nach Hause. Und ein oder zweimal im Jahr findet eine Konferenz statt. Also ich spreche über die Vergangenheit, ne? Natürlich sieht die Gegenwart auch schon ganz anders aus an vielen Schulen. Aber es gibt leider auch noch erschreckend viele Schulen, an denen es genauso ist, wie ich das jetzt beschreibe. Also zweimal im Jahr oder viermal im Jahr findet eine Konferenz statt. Da muss man hingehen. Dann gibt es immer noch die Teilzeitlehrkräfte, die dann sagen, da gehe ich nicht hin, weil ich arbeite ja in Teilzeit. Mittwochs gehe ich da nicht hin. Aber ja, da muss man hingehen. Aber das ist natürlich kein gemeinsames Lernen. Das ist kein gemeinsamer Lernprozess. Zu diesem gemeinsamen Lernen gehört, dass man was ausprobiert, dass man was ausprobieren darf, dass das erlaubt ist, was auszuprobieren, dass man Freiräume bekommt, dass die Schule Freiräume bekommt. Und wir zitieren im Buch auch das Prinzip der Connected Autonomy. Das heißt nicht Schulautonomie, die Schulautonomie selber löst nicht das Problem. Das haben wir nun in Deutschland ja nun zur Genüge gesehen. Wenn man einfach nur sagt, wir machen Schulautonomie, dann hat man fantastische Schulpreisträgerschulen, die fantastische Arbeit leisten und dann eben Schulpreise gewinnen. Und dann kann man sich glücklich preisen, wenn man ein Kind hat, das die Lotterie gewonnen hat und an einer solchen Schule lernen darf. Man hat aber auch Schulen, die man besucht und wo man denkt, da hat sich ja nichts geändert in 50 Jahren. Das ist ja alles noch genauso wie vor 50 Jahren. Ja, und wenn das Kind dann dort ist, dann fühlt sich das auch noch genauso an. Und das ist einfach ungerecht. Das ist ein ungerechtes System, weil das wird für die Kinder zu einer Lotterie. Und Eltern versuchen ja diese Lotterie auch so gut sie es können zu manipulieren, weil das sieht man bei den Schulpreisträgerschulen, da stehen die Eltern massenweise an der Tür und klopfen. Die verlagern die Wohnsitze dahin, also die Alemannenschule, die kann da ein Lied davon singen. Da ziehen Mütter mit Kindern nach Wutöschingen für die Schulzeit. Und die Väter bleiben woanders wohnen und solche Sachen. Also das ist völlig crazy, was da abläuft. Das ist einfach unfair. Also wir haben im Grundgesetz in Deutschland die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse verankert. So steht das im Grundgesetz. Und das bedeutet, alle Schulen müssen sich weiterentwickeln. Und es gibt ja auch ein paar tolle Ansätze. Also zum Beispiel hat die Kultusministerin Karin Prien in Schleswig-Holstein eine Experimentierklausel verankert, wo die Schulen alle dazu aufgerufen sind, Innovationen vorzuschlagen, die sie dann umsetzen. Und das Interessante war wohl jetzt, das hat mir das Kultusministerium dort berichtet, dass Schulen Dinge vorgeschlagen haben als hochinnovativ, die sie sowieso schon dürfen, rechtlich schon lange. Sie wussten aber gar nicht, dass sie die dürfen. Und dann haben sie gefragt, dürfen wir das jetzt machen?
Also ich habe Ihnen jetzt so gern zugehört auch und fühle mich, ich könnte so viele Tangenten bilden, aber ich versuche es mal ein bisschen konzise auf den Punkt auch zu bringen oder auf eine weitere Nachfrage. Mein Kopf ist am Rattern und das ist alles super interessant, so viele Ansatzpunkte. Ich bin aber weiterhin immer noch verhaftet in dieser ja auch Tatsache, dass weiterhin ja das deutsche Schulsystem so eine Verwaltungsgeschichte ist. Und Sie haben ja gerade auch so den Stichpunkt genannt, dass es eine Kulturentwicklung braucht. Und Kultur kann man ja aber so auch nicht verordnen. Und es gibt ja auch den Ausspruch Culture Eats Strategy for Breakfast. Also auch eine Strategie dahin funktioniert nicht, wenn sich die Kultur nicht entwickelt. Und ich weiß aus meinem Arbeitskontext an der Hochschule, da gibt es ja auch Forschung dazu aus dem skandinavischen Raum, aus Norwegen von Roxa und Martinsson, über wie so Mikrokulturen entstehen können und was es da braucht, damit das fruchten kann. Und das sind eigentlich zwei Dimensionen, die da wichtig sind. Und das eine ist nämlich auch das Vertrauen, also Trust ist die eine Dimension und das andere ist dieser Shared Sense of Responsibility, dass man das professionelle Handeln auch nicht etwas sieht als Brotjob, ich komme da zur Arbeit und gehe dann zur Konferenz dreimal im Jahr oder viermal im Jahr, sondern ich fühle mich dafür verantwortlich, dass das ganze System funktioniert, dass ich ein Teil davon bin. Und dann wird die Bildung auch so als Gemeingut verstanden, wenn man diese beiden Punkte beeinflussen kann. Und nun frage ich mich aber auch, weil es auch so viele gute Beispiele gibt und auch Kanada sich ja auch entwickelt hat, das haben Sie ja auch schön geschildert, ich weiß nicht, von woher Kanada kam, was der Anfangspunkt war. Aber wie kommt man aus so einer Verwaltung des Schulsystems überhaupt raus? Und ich erinnere mich nämlich noch, das ist mir auch noch eingefallen, wir haben nämlich einmal eine Folge gemacht über Reformpädagogik und da kam ein Forschungsbeitrag, wurde da zitiert von Hans-Günther Rolf, glaube ich, aus Dortmund, über Schulentwicklung auch. Und da hieß es, eigentlich braucht es, und da ging es aber nur um eine einzelne Schule, es braucht eigentlich nur eine Schulleitung, die mit an Bord ist, die auch den Kontakt zu den Eltern pflegt und das aufgleist. Und nur, und das war die Zahl, ein Drittel der Lehrpersonen, die da mit an Bord ist und mitmacht. Und dann kann das schon funktionieren. Da kann man schon sehr, sehr viel bewegen. Das fand ich, hat Mut gemacht. Und da denke ich mir, dann ist vielleicht doch nicht knietief, sondern nur knöcheltief im Staub oder im Sumpf, in dem wir stecken.
Ja, ich glaube, es kommt noch ein dritter Faktor dazu. Das würde ich mal so als das Sense of Urgency beschreiben, wie das auch Andreas Schleicher ja nennt seit Jahren. Also es gibt ja ein Sense of Urgency, den aber nicht alle für sich auch so akzeptieren, sondern es gibt ja auch viel Zynismus, viel Lethargie im System angesichts von diesen Problemlagen, die wir jetzt haben und die sich ja, glaube ich, in diesen Tagen, in denen wir jetzt hier auch sprechen, nochmal verschärfen, was den Kontext angeht, weil sich der internationale Kontext gerade so stark verschiebt und klar wird, Europa ist bedroht. Also Europa ist bedroht in vielerlei Hinsicht, aber die ganze europäische Identität, also unsere Werte sind bedroht von vielen Seiten, mittlerweile ja auch von Nordamerika her und von Donald Trump. Das heißt, wir müssen unseren Act hier zusammenbekommen. Das heißt, wir müssen uns anders organisieren. Wir müssen diesen Sense of Urgency total ernst nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es kann nicht mehr mit Zynismus oder Schulterzucken hingenommen werden, dass ein Viertel der Kinder nicht richtig lesen lernt. Die Zeit ist vorbei. Das wissen aber auch ganz viele. Also ganz, ganz viele wachen gerade auf oder sind schon lange aufgewacht und fangen auch an, sich gemeinsam da zu organisieren und zusammenzuarbeiten. Aber dieser Sense of Urgency, der kommt dazu. Und wir nennen das im Buch auch im Rückgriff auf das, was ich auch in Kanada kennengelernt habe, den ethischen Imperativ. Also es geht hier nicht um irgendwas, sondern es geht hier um wirklich ganz, ganz zentrale gesellschaftliche Fragen. Es geht hier um die Zukunftsfähigkeit ganzer Gesellschaften in Europa. Und das nennen die kanadischen Kolleginnen und Kollegen den Moral Imperative, also der ethische Imperativ. Und der ethische Imperativ, der erinnert mich immer so ein bisschen an die Ärztinnenprofession und ihren hippokratischen Eid, mit dem habe ich mich dann mal beschäftigt. Das fand ich hochspannend, dass es ja eine Profession ist, die seit 2000 Jahren so denkt. Also die sich seit 2000 Jahren über ein Ethos definiert und das Ethos auch sehr hochgehängt hat. Es wurde ja auch dann, ich glaube, also es gibt ja so eine Genfer Ärztekonvention, die dann nochmal erneuert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, die den Hippokratischen Eid fortschreibt. Und die haben sich ein krasses Ethos gegeben, die Ärztinnen und Ärzte, weil erstens haben sie sich ja das Ethos gegeben, dass sie jeden behandeln, unabhängig von Hautfarbe, Religion etc., Alter, Geschlecht, was ja krass ist, wenn man mal drüber nachdenkt, in dieser fragmentierten Welt, in der wir heute leben, sich so ein Ethos zu geben als Beruf. Das finde ich total beeindruckend. Und dann haben sie sich ja noch ein zweites Ethos gegeben, was ich ja eigentlich noch krasser finde, dass sie nämlich immer im Dienst sind, auch am Wochenende, also auch in ihrer Freizeit. Deswegen kommen ja manchmal im ICE oder im Flugzeug dann diese Durchrufe, ist hier eine Ärztin oder ein Arzt an Bord, weil das Ethos ja besagt, dass ich nicht sagen kann, tut mir leid, hier hat jemand gerade einen Herzinfarkt, aber ich habe jetzt Urlaub, ich mache da nichts, sondern die haben sich ja das Ethos gegeben, dass sie dann auch im Einsatz sind. Und damit vergleiche ich das immer und sage, dass die pädagogischen Berufe eigentlich den medizinischen Berufen wirklich vergleichbar sein müssen im Ethos. Und für mich ist es auch der Schlüssel, um wieder mehr Menschen in diese Berufe zu ziehen, sei das in den frühkindlichen Bildungsbereich oder in den schulischen Bildungsbereich, dass dieser Beruf so ein krasses Ethos hat, weil wir haben ja im medizinischen Beruf auch keinen Fachkräftemangel. Es gibt da natürlich in Teilen Fachkräftemangel. Bei den Ärzten ist es aber längst nicht so schlimm. Da reißen sich die Leute schon immer noch drum, das zu studieren, obwohl es nicht lustig ist, mitten in der Nacht irgendwelche unfallchirurgischen Eingriffe vorzunehmen. Ja, und ich glaube, wir müssen dieses Ethos stärken, also diesen Sense of Urgency und diesen ethischen Imperativ. So, und dann, glaube ich, ist es wichtig, das zu machen, was jetzt halt da ansteht, nämlich kollektive Lernprozesse anzubahnen und vor allem zu verzahnen durch strukturelle Verzahnungen. Und die Frage nach der Kultur, die Sie völlig zu Recht stellen, ich persönlich glaube daran, dass Kulturen veränderbar sind. Das ist ein normatives Projekt und mit Normativität tun wir uns sehr schwer in Deutschland aufgrund unserer Geschichte. Wir haben sehr große Schwierigkeiten, normative Theorie auch in der Universität zu betreiben. Ich habe das gemerkt, gerade bei einem Forschungsprojekt in Heidelberg, interdisziplinär, wo wir uns ja mit dem Thema Access beschäftigt haben, interdisziplinär, also nicht nur Access zu Bildung, sondern generell Zugang. Und es ist ganz, ganz schwer, im deutschsprachigen Kontext normative Theorie aufzugleisen, weil es durch, glaube ich, die deutsche Geschichte eine echte Hemmung gibt bei Normativität. Wir leben aber in einer Zeit, da bin ich ganz klar, in der wir den populistischen Narrativen Narrative entgegenstellen müssen. Und zwar wissenschaftlich fundierte, empirisch abgesicherte Narrative. Und wir brauchen normative Diskurse, wir brauchen normative Theorie in der Wissenschaft. Und es gibt ja auch gute Beispiele von ganz seriösen Büchern, wie zum Beispiel John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit von 1971 war für mich in meinem Studium ein Schlüsselwerk, ja, oder auch die ganzen Arbeiten von Michael Sandel über Kommunitarismus und so weiter. Das heißt, wir brauchen normative Diskurse über Bildung. Welche Ziele hat Bildung? Was muss Bildung erreichen in der Welt von heute? Und wir müssen da möglichst viele mitnehmen in diese Diskurse. Und den Kulturwandel über diese Diskurse auch gestalten, indem wir sagen, in welcher Gesellschaft leben wir, in welche Kultur wollen wir haben. Und da können wir auch von Kanada total viel lernen. Es ist aber gleichzeitig auch die Schwierigkeiten, das sage ich jetzt auch wieder als studierte Historikerin. Ich habe ja Geschichte und Sozialwissenschaften studiert, aber lange Zeit gedacht, dass mir das Sozialwissenschaftsstudium mehr gebracht hat als das Geschichtsstudium. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Wir leben ja in sehr historischen Zeiten und ich denke oft, dass mir das Geschichtsstudium eigentlich wahnsinnig viel gebracht hat für das, was ich so mache. Und weil ich jetzt denke, dieses Kontingente, also zu schauen, woher kommen wir, aus welcher Tradition kommen wir, ist sehr wichtig. Und ein großer Unterschied zwischen Kanada und Europa ist, dass wir natürlich aus einer feudalistischen Führungstradition kommen. Ich sage es meinen Studierenden immer. Wer hat die erste wichtige Schule in Heidelberg gegründet? Das war der Kurfürst Friedrich. Deswegen heißt diese Schule Kurfürst Friedrich Gymnasium. Das ist das älteste Gymnasium in Heidelberg. Das steht in der Mitte der Stadt, also zentraler kann gar kein Gebäude stehen. Also wie das Kurfürst Friedrich Gymnasium, wenn man über die Brücke, den Neckarbrücke rüberkommt, auf den Bismarckplatz zu, dann ist links gleich sofort das riesige Gebäude vom Kurfürst-Friedrich-Gymnasium. Das hat der Kurfürst Friedrich seinen Untertanen geschenkt, natürlich nicht ohne Eigeninteresse, weil er wollte natürlich fleißige junge Männer für seine Staatsverwaltung haben, gut gebildet damals, weil er auch aufklärerisch natürlich unterwegs war. Und wir kommen aus so einer feudalistischen Tradition und die schreibt sich bis heute fort. Deswegen warten die Leute hier auch immer. Die warten immer, bis was kommt. Ja, weil das muss halt kommen. Nur wir haben halt heute keine Kurfürsten mehr. Dann muss es von der Kultusministerin kommen, wo ich dann sage, Leute, die Kultusministerinnen kommen und gehen, die wechseln die ganze Zeit. Die Qualität des Systems kommt nicht von der Kultusministerin. Die Qualität des Systems kommt aus der Professionalität der hochbezahlten Kräfte im System. Daher kommt die Qualität nicht von einer wechselnden Kultusministerin. So, ja, das heißt, die Qualität muss von den Führungskräften kommen im System. Das unterscheidet uns aber von Kanada. Kanada hat keine Kurfürsten gehabt. Das ist eine Einwanderungsgesellschaft. Die haben ein kontraktualistisches Gesellschaftsverständnis. Das heißt, jetzt mal politiktheoretisch gesprochen, ist das so, dass in Kanada verschiedene Gruppen, die Indigenen, die schon dort waren, und das war der schwierigste der ganzen Prozesse, und die ganzen Zugewanderten, bis zum 20. Jahrhundert waren die ja überwiegend aus Europa zugewandert, ja, und dann eben im 20. Jahrhundert von überall her, aus der ganzen Welt, im 21. Jahrhundert überwiegend aus Asien, Südasien, Südostasien etc. Diese ganzen Einwanderer, und das ist ja das Gros der kanadischen Bevölkerung, weil wirklich jeder, also von 100 Leuten haben 80 da eine ganz klare Zuwanderungsbiografie, ja, und sei es irgendwie, dass die Vorfahren vor 120 Jahren aus Irland gekommen sind oder so, ja. Diese ganzen Einwanderer, die mussten dieses Land zusammenbauen. Und stellen Sie sich das einfach vor. Stellen Sie sich vor, Sie kommen da an, aus welchen Gründen auch immer, weil Sie ökonomisch ein besseres Leben suchen, weil Sie religiöse Freiheit suchen, was auch immer Sie suchen. Sie kommen dort mit einem Koffer an und Sie müssen einen Staat bauen zusammen. Und wie baut man zusammen einen Staat, wenn man da mit einem Koffer ankommt, indem man miteinander spricht? Und indem man sich annähert und indem man versucht, Vertrauen zu entwickeln zu Menschen, die aus einem ganz anderen Teil der Welt kommen und die ganz anders ticken, die aus einem anderen Grund nach Kanada gekommen sind. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Prozess der Kulturwerdung von Kanada ein Prozess der Kommunikation. Das ist kommunikatives Handeln, was wir da sehen in Hochform. Auch, dass die sich als Mosaik beschreiben und nicht als Melting Pot. Das ist ja auch, die grenzen sich ja ganz krass von den USA ab. Deswegen sind ja so viele auch so entrüstet über das, was Trump jetzt gerade von sich gibt. Aber sie sagen, sie sind ein Mosaik. Das heißt, man ist immer Kanadier und gleichzeitig auch noch was anderes. Nämlich, man kann immer seine Herkunftsidentität ja mitbringen. Und deswegen zeigt uns Kanada auch, dass Kulturwandel möglich ist. Dass es aber einfach ein Prozess des kommunikativen Handelns ist. Das heißt, dieses kommunikative Handeln, das können wir uns nicht ersparen. Es ist ein riesengroßer Kommunikationsprozess. Und wenn Sie unser Buch gelesen haben, dann sehen Sie ja auch, dass sich eigentlich alles um Kommunikation dreht. Es dreht sich, das ganze Buch dreht sich um veränderte Arten der Kommunikation auf verschiedenen Ebenen und auch zwischen verschiedenen Ebenen. Und Kommunikation ist gleichzeitig eine Voraussetzung für Vertrauen und auch ein Ergebnis von Vertrauen. Es ist ein ganz komplexer Zusammenhang. Also da kann man auch auf John Dewey zurückgreifen. Demokratie und Erziehung halte ich für ein hochaktuelles Buch, ne, von 1916. Da schreibt er nämlich eben, über Kommunikation kommt Community zustande. Das heißt, ich muss kommunizieren, um Community zu erzeugen und etwas zu erzeugen. Er spricht davon, what we have in common. Ja, also er weist da auch in dem Buch nochmal darauf hin, auf den semantischen Zusammenhang zwischen den drei Begriffen Communication, Community und to have something in common. Ja, das ist ein konstruktivistischer Akt, etwas in common zu haben. Und das lebt die kanadische Gesellschaft und das lebt die deutsche Gesellschaft unzureichend. Wir haben sehr viel Misstrauen hier. Ich glaube, es hat auch sehr viel mit unserer Geschichte zu tun. Wir haben überall unheimlich viel Misstrauen. Wir haben natürlich zwei totalitäre historische Phasen hinter uns. Das geht immer mit sehr viel Misstrauen einher. Der Totalitarismus lebt von Misstrauen, der erzeugt Misstrauen, der will Menschen auseinanderdividieren, der will Menschen gegeneinander aufstellen. Das ist ja eine Divide-et-Impera-Strategie. Deswegen geht es um kommunikatives Handeln und für uns ist Schulentwicklung und auch Schulsystementwicklung ist kommunikatives Handeln. Und kommunikatives Handeln muss professionell gestaltet werden von Führungskräften auf allen Ebenen. Und wir müssen die Führungskräfte dahingehend ausbilden, dass sie das können und dass sie auch verstehen, warum Vertrauen in diesem Kontext wichtig ist. Es ist nicht irgendein Nice to have oder so, sondern Vertrauen ist da die Währung, mit der wir da arbeiten.
Das ist wahnsinnig spannend. Eben gerade Führung verstehen ja viele darunter, ich bekomme klare Vorgaben, mir wird gesagt, was ich zu tun habe, aber bei der Führung geht es gerade darum, einen Prozess zu begleiten. Und ich glaube, auch in der Wirtschaft gelingt es ja auch oft, komplexe Teams mit unterschiedlichen Personen, die Fähigkeiten mitbringen. Da muss man ja auch führen und gestalten und kann nicht schon von vornherein sagen, das und das, so und so wird es gemacht, sondern das entwickelt sich ja dann auch so, dass jeder sich auch einbringen kann. Und so ähnlich stelle ich mir das in der Schule auch vor. Man übernimmt die Verantwortung dafür, dass man das Ziel erreicht, aber sozusagen dieser Prozess, der muss dann erst entstehen. Und so in der Schule geht es ja auch darum, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass jeder einzelne Schüler nachher auch mitkommt im Unterricht und lernen kann und sich auf seinem Prozess sozusagen weiterentwickeln kann. Und da habe ich das Gefühl, dass eben, das fängt ja dann auch schon im Kollegium der Lehrer untereinander, ne? Unterstützen die sich, arbeiten die zusammen. Es geht nicht darum zu sagen, aha, du hast jetzt im Fach Deutsch irgendwie nicht richtig gearbeitet, du hast es schlecht gemacht und deswegen ist der Schüler, hat keine gute Leistung, sonst geht ja darum zu sagen, wie können wir gemeinsam das erreichen, dass jeder einzelne Schüler eben dann auch die Kompetenzen erwirbt,
Absolut,
die
ja,
können wir
und das,
richtig halten.
genau, also dieser gemeinsame Blick auf die Kinder, also nicht ich und mein Unterricht, sondern wir und unsere Schule, wir und unsere Kinder, für die wir die Verantwortung hier übernehmen. Und ja, da diese kollektive Wirksamkeit. Also bei Hattie kommt das ja vor, in der Hattie-Studie Collective Efficacy hat ja da sehr, sehr hohe Effektstärken. Also das sind ja mit die höchsten gemessenen Effektstärken, treten dann auf, wenn Lehrkräfte sich kollektiv, nicht individuell, sondern kollektiv als wirksam erleben und gemeinsam Verantwortung übernehmen. Und da liegt auch die Entlastung drin auf mittlere Sicht. Das schreiben wir auch in dem Buch, dass es irrational ist, diese Deputatstundenregelung nicht zu überwinden, weil im Grunde man den Lehrkräften überhaupt keinen Gefallen damit tut, dass sie so alleine arbeiten. Denn dieses Alleinearbeiten führt dazu, dass man die Probleme nicht lösen kann. Ja, weil stellen Sie sich eine Grundschulklasse vor, in der Sie einfach sehr viele Kinder haben, die einen Stift nicht halten können, die nicht sich konzentrieren können, Kinder, die aber auch schon im Hunderterraum rechnen, die schon ihren Namen schreiben können und diese ganze Heterogenität, die wir heute eben sehen. Wie wollen Sie das alleine bewältigen? Das geht fast gar nicht. Wenn Sie aber anfangen, arbeitsteilig zu denken, dann geht es plötzlich, ja. Also ich habe, das ist auch eben so ein Beispiel aus Kanada. Wir waren letztes Jahr im Oktober dort mit einer Gruppe von Ministerinnen, auch hier aus Deutschland, und waren da an der Bannerman Elementary School in Edmonton, Alberta. Und da haben die zum Beispiel zwei Lernbände eingeführt, eins für Englisch, eins für Mathe. Die finden wöchentlich statt. Die nutzen digital gestützte Diagnostik, also digitale Screenings, um zu schauen, wo stehen die einzelnen Kinder in ihrem Lernprozess, was können die schon, was können die not yet, sagen die kanadischen Kolleginnen und Kollegen immer. Also die würden nie sagen, das Kind kann es nicht, sondern das Kind kann es noch nicht, also Betonung auf dem noch. Und dann arbeiten die im Team, die Lehrkräfte. Und dann schauen die, dann nehmen die noch die Sonderpädagogik mit rein, weil die Schulen eben alle inklusiv sind dort. Und dann schauen die eben, was braucht das einzelne Kind als nächstes? Also was ist jetzt der nächste Förderschritt für dieses Kind? Und in diesen Lernbändern werden die Kinder dann flexibel gruppiert. Und das heißt, dass die von Woche zu Woche anders gruppiert werden können, um immer genau da gefördert zu werden, wo sie jetzt stehen in Kleingruppen. Und da gilt das Prinzip, je mehr Förderung sie brauchen, desto kleiner die Gruppe. Je weniger Förderung sie brauchen, desto größer die Gruppe. Und die, die wirklich schon ganz viel können, die werden dann in dieser Zeit auch einfach mal 2 Stunden an den Laptop gesetzt und bekommen da eine Lernsoftware und dürfen dann in ihrer Zone der nächsten Entwicklung halt richtig schwierige Matheaufgaben machen oder richtig schwierige Englischaufgaben machen. Und um die muss man sich dann gar nicht kümmern. Da reicht dann irgendwie eine Aufsichtsperson. Das kann auch dann meine ehrenamtliche Kraft sein, die da kommt. Und dann kann man die anderen Kinder ganz gezielt fördern. Und je mehr Förderung die brauchen, desto qualifizierter ist das Personal, ja. Und die werden dann 2 Stunden intensiv gefördert in der Zone der nächsten Entwicklung, in Mathe und in Englisch, genau da, wo sie gerade stehen. Und dann wiederholt man halt diese digital gestützte Diagnostik, die übrigens auch sehr kraft- und zeitsparend ist für die Lehrkräfte, weil sie die nicht selbst auswerten müssen. Die wertet sich von selbst aus. Ja, und das geht aber nur im Team. Das geht nicht mehr, wenn also ich sage das jetzt immer so mit Frau Müller, Frau Meier, Frau Schmidt. Also so das klassische deutsche Modell ist, wir haben eine Grundschule, die ist dreizügig, wir haben drei erste Klassen. Frau Müller hat die Klasse 1a, Frau Meier hat die Klasse 1b und Frau Schmidt hat die Klasse 1c und jede unterrichtet ihre Klasse. Und das ist dort vorbei. So arbeiten die dort nicht mehr, sondern die sagen halt hier Jack und Susan und Randy sind Team Klasse 1. Ja, die arbeiten im Team und da kommt dann noch Joe dazu, der ist Sonderpädagoge und dann noch irgendwie eine ehrenamtliche Kraft oder zwei ehrenamtliche Kräfte. So, dann hat man halt so ein Team, das besteht aus 6 Leuten und die arbeiten dann im Team. Und dann gucken die sich die Diagnoseergebnisse für die Kinder an und sagen, hier haben wir den Jungen so und so und das Mädchen so und so und die brauchen jetzt das und das. Und dann teilen die die auf in diesen Phasen. Und fördern die und bekommen dann auch über die Software übrigens das passende Fördermaterial ausgespuckt. Also da sind wir weit, weit von entfernt. Und wenn wir diese Schritte nicht gehen, meine Argumentation, dann werden wir die Probleme, die wir haben, nicht in den Griff bekommen. Und wir müssen die in den Griff bekommen. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich mittlerweile alternativlos.
Ja, da kommt auch dieser Sense of Urgency wieder
Ja,
rein. Und
absolut.
es ist ja auch nicht so, dass, und das haben Sie ja auch gesagt, Andreas, du hast vorhin auch gesagt, es gibt ja auf allen Ebenen auch gute Beispiele, wie etwas gut gemacht wird. Viel von dem finde ich tatsächlich auch in den Schulen, auf die meine Kinder jetzt gegangen sind, punktuell wieder Elemente davon. Ich weiß aber auch noch, Herr Tenort hat in dem Interview mit ihm, was wir hatten über Reformpädagogik, gesagt, es gibt ja auch einzelne Musterschulen oder so, die probieren neue Dinge aus, aber die finden nicht den Weg in die Breite. Und da hatten Sie ja eigentlich auch dieses schöne Modell, dass auf allen Ebenen das nicht nur hierarchisch sortiert ist, sondern auch in diesen Schulgruppen oder sowas horizontal sich verbreiten kann und so eine Art Good Practice aufgebaut werden kann und dass man sich Sachen abschauen kann,
Ja,
was dann vielleicht auch die
Skalierung.
Last von den Schultern
Genau.
Einzelner nimmt.
Ja, es geht wirklich auch um Skalierung von Good Practice oder Next Practice, wie man auch im Englischen sagt. Wir haben im Moment ein System, wo wir gute Praxis haben in Deutschland. Wir haben viel gute Praxis und dank den Schulpreisen oder dem deutschen Schulpreis und auch den anderen Preisen, es gibt ja auch den deutschen Lehrkräftepreis und so weiter, sehen wir die auch, die gute Praxis. Also wir haben eigentlich auch sowas wie eine Landkarte guter Praxis und ich selber bin in der privilegierten Situation, ganz, ganz häufig mit solchen tollen Führungskräften wie Kerstin Krien da in Berlin an der Rothenburg-Schule oder Volker Arns oder Katja Kranich oder also ganz viele, kann man gar nicht alle nennen, es gibt ganz, ganz viele tolle Führungskräfte im deutschen Schulsystem, mit denen da zusammenarbeiten zu dürfen. Aber die Skalierung ist nicht gelöst, das Problem der Skalierung. Es geht wirklich um Scaling und jedes Unternehmen weiß, wie Scaling geht, weil wenn sie im Unternehmen nicht wissen, wie Scaling funktioniert, dann gibt es sie nicht lange. Oder sagen wir mal so, dann sind sie nicht so erfolgreich wie andere. Das heißt, es geht wirklich darum, Strukturen zu schaffen, in denen sowas wie Skalierung möglich ist. Und das geht nur, wenn wir das System horizontal und vertikal verzahnen, über alle Ebenen hinweg. Das beschreiben wir, glaube ich, ziemlich genau in dem Buch, wie das gelingen kann. Das sieht dann auch so aus, dass wenn jetzt die Daten einer Schule und die Schulaufsicht sieht ja diese Daten, kann ja die einsehen, zeigen, dass eine bestimmte Innovation dort funktioniert und die Dinge zum Besseren bewegt, dann gibt diese Schulaufsicht das ja weiter. Also weil die ist ja auch wieder verzahnt, horizontal und vertikal. Das heißt, die Schulaufsicht ist ja verzahnt mit den anderen Schulaufsichten im Bundesland und auch verzahnt mit dem Ministerium. Das heißt, wenn es jetzt eine Schule gibt, und es gibt solche Schulen, weil solche Schulen gibt es in Deutschland, solche Schulen gibt es auch in Kanada, wo sich plötzlich die Leseergebnisse ganz doll verbessern. Und nicht nur haben die Kinder Spaß am Lesen, sondern die Leseergebnisse gehen wirklich nach oben, ja. Und das sind teilweise ganz belastete Schulen, also die unter ganz schwierigen Bedingungen arbeiten müssen. Dann muss diese Information weitergegeben werden. Und dann muss diese Schule unterstützt werden. Dann muss im Grunde an dieser Schule ein Labor eingerichtet werden, zu dem andere Schulen hinreisen können, um da fortgebildet zu werden. So müssen wir arbeiten in der Zukunft. Ja, da wo Next Practice ist, da wo Next Practice funktioniert, da muss man im Grunde zusätzliche Verfügungsstunden, Lehrkräftestellen reingeben. damit die Fortbildung anbieten können. Das machen auch manche Systeme schon so. Ich war nämlich in Australien an einer Schule, die mir empfohlen wurde und die war auch wirklich fantastisch. Und als ich dort war, war dann eine ganze Gruppe von Schulleitern dort aus Queensland. Die waren extra da eingeflogen für eine Woche. Die ließen sich da fortbilden, weil die Schule hatte quasi so eine Art angedocktes Fortbildungslabor bekommen und hat dann Schulleitungen und Lehrkräfte aus ganz Australien fortgebildet. Und die haben dann ein ganz tolles Programm gemacht. Ich konnte da so mitlaufen. Es hat echt viel Spaß gemacht. Es war so ein Mix aus so kleinen Mini-Workshops und auch Inputs und Hospitationen im Unterricht. Und dadurch, dass die Räume, in denen wir fortgebildet wurden, in der Schule waren, war das wie so eine Laborsituation. Also man hörte so einen Input von der Lehrerin und dann ging man in den Unterricht und konnte beobachten, ne? Und am nächsten Tag hörte man was anderes und ging dann wieder woanders hin und konnte sich das anschauen. Und im Grunde brauchen wir halt sowas. Und deswegen da, wo Next Practice ist oder wo Good Practice ist, da müssen wir den Lichtschalter anschalten und das beleuchten für andere und das skalieren, also in die Skalierung reingehen. Und wir haben da bisher keine Strukturen für, außer das, was die Stiftung macht mit den Angeboten rund um den Schulpreis zum Beispiel. Und das ist aber nicht staatlich. Der Staat hat keine Strukturen dafür.
Und wichtig ist auch, dass dann der Beruf, Lehrer zu sein, wieder attraktiver wird, weil in Deutschland ist es auch nicht so angesehen. Ich kenne das aus skandinavischen Ländern, in Norwegen, da bewerben sich ja zigmal mehr Leute auf den Studienplatz, aufs Lehramt, als es
Finnland, ja.
tatsächlich Plätze gibt. Also
Ja.
in Finnland ist auch so.
Ja.
Und die Attraktivität entsteht ja gerade dadurch, dass man dann auch eben miteinander arbeitet. Nicht ich bin der Einzelkämpfer und muss jetzt für meine Klasse, sondern gemeinsam arbeitet man an einem Ziel und hat aber auch sehr viele Freiheiten, Gestaltungsmöglichkeiten dann. Wie setzen wir das Ganze um? Und dann, glaube
Genau.
ich, kann man auch wieder mehr Menschen dafür gewinnen, auch Lehrer zu werden. Und das
Ich
ist ein
bin mir sicher
attraktiver Beruf.
sogar, also ich bin mir sicher, dass man diesen Beruf, das kann einer der attraktivsten Berufe der Gesellschaft sein. Und zwar aus mehreren Gründen. Also ein Grund ist dieser ethische Imperativ, weil es einfach ein wichtiger Beruf ist. Also das ist ähnlich wie in der Medizin. Dass jeder, der Medizin studiert, lebt jeden Tag oder wacht jeden Morgen in dem Gefühl auf, ich mache hier was ganz Wichtiges. Also ich kann ihr Leben retten, so. Also das gibt den Leuten ein unheimliches Gefühl von Macht und Bedeutung. Und das strahlen sie ja auch häufig aus. Und das ist auch ein Motivator, glaube ich, so. Aber das Gleiche gilt auch für pädagogische Berufe. Also das sind jetzt Leben im Über, also ich kann hier im pädagogischen Beruf auch Leben retten. Also nicht existenziell, aber ich kann wirklich Menschen auf die Spur bringen. Ich kann ganze Biografien verändern. Ja, ich kann Erfolg von Menschen organisieren. Ich kann Freude von Menschen organisieren. Und zwar von jungen Menschen. Und das ist natürlich eine ganz großartige Sache, wenn man drüber nachdenkt. Also, das kann locker einer der besten Berufe in der Gesellschaft sein, wo alle sagen, hey, das ist eigentlich der beste Beruf in der Gesellschaft. Das haben wir aber irgendwie versäumt, die Schule zu diesem Ort zu machen, an dem sich das so anfühlt. Und das kann auch ein Beruf sein, in dem man sagt, ich kann mit coolen Kollegen zusammen richtig coole Sachen, richtig tolle Unterrichtsprojekte entwickeln, wenn wir im Team arbeiten. Und das kann auch sehr viel Spaß machen, weil man natürlich viel Gestaltungsfreiheit hat in der Schule. Also mehr als wenn man jetzt in der Wirtschaft arbeitet, in irgendeinem Unternehmen. Ja, wenn ich jetzt eine Marketingkampagne für Produkt X machen muss und ich sage, mein Gott, schon wieder so ein Produkt, was eigentlich niemand braucht, ja, und jetzt muss ich das auch noch vermarkten. Also diese Probleme haben sie nicht, wenn sie in der Schule arbeiten. Das braucht die Welt, das braucht die Gesellschaft. Also wir können das zu einem spannenden Ort machen, an dem man hochkreativ, kollaborativ arbeiten kann und das an einer der wichtigsten Stellen der Gesellschaft. Und so muss das auch kommuniziert werden.
Wie müssen denn die pädagogischen Hochschulen, wo ja in Deutschland auch die LehrerInnenausbildung größtenteils passiert,
Ja, nur in
eingebunden werden?
Baden-Württemberg. Nur
Ist
in
nur in
Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg so?
Ja, die gibt es nur noch in Baden-Württemberg,
Gibt
genau.
sie sonst gar nicht mehr?
Ansonsten,
Okay.
nee, ansonsten und
Also in der
in.
Schweiz gibt es ja auch noch pädagogische
Genau,
Hochschulen.
genau.
Ist das ein
Ja.
aussterbendes Modell?
Ja, das ist eine ambivalente Frage, weil ich habe ja auch beides kennengelernt. Ich war an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und bin jetzt an der Uni. Ich kann den pädagogischen Hochschulen tatsächlich einiges abgewinnen, wenn sie als Schools in Schools konzipiert werden und das sind sie halt nicht. Also mein Ideal wäre eine pädagogische Hochschule unter dem Dach einer Uni als Professional School mit einem hohen Maß an Autonomie. aber gleichzeitig auch eingebunden in die Wissenschaftslogik von Universität. Das wäre sozusagen mein Optimum, weil die Lehrkräftebildung an Universitäten hat sehr viele Probleme. Also da kann ich wirklich ein Lied davon singen, weil die Lehrkräftebildung an den Universitäten das fünfte Rad am Wagen ist. Also die hat ein ständiges Minderwertigkeitsproblem, nenne ich das mal. Und da können Sie auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen von mir sprechen, also auch gerade ein Kollege von der Humboldt-Uni, mit dem ich mich da letztens ausführlich ausgetauscht habe. Es ist wirklich immer so, aufgrund dieser Fragmentierung und Mittelpunktlosigkeit des Lehramtsstudiums, dadurch, dass man mehrere Fächer studiert an unterschiedlichen Fakultäten und die Bildungswissenschaften immer so als An- oder Zustudium irgendwie begriffen werden, ist es ein ganz schwieriger Stellenwert innerhalb der Universitäten. Und es ist ja auch häufig so, dass leider in den Fächern die Menschen sich nicht so gerne identifizieren mit dem Lehramtsstudium, weil man ja immer die reine Lehre seines Faches auch verkörpern möchte und nicht die didaktische Übertragung des Faches. Das ist so ein Dauerstigma, was allen Professuren anhaftet, die sich als Fachdidaktik bezeichnen, leider. Deswegen ist der Stellenwert innerhalb der Universität auch sehr schwierig. Ja, wie gesagt, die pädagogischen Hochschulen, wenn sie isoliert arbeiten, und das tun sie halt in der Schweiz zu einem gewissen Grade und in Deutschland, in Baden-Württemberg auch, das ist auch schwierig, weil sie einfach den Unis nicht gleichgestellt sind. Also in der Schweiz haben sie, glaube ich, noch nicht mal das Promotionsrecht und das haben sie immerhin bei uns in Deutschland, in Baden-Württemberg haben sie das Promotionsrecht und auch das Habilitationsrecht, das heißt, sie haben sich sehr viele Rechte auch erkämpft mittlerweile. Aber ideal wäre eigentlich eine School of Education, die so arbeitet wie eine pädagogische Hochschule unter dem Dach einer Universität. Aber mit eigenem Fakultätsstatus. Also so, dass man sie nicht so leicht plündern kann. Ich sage das mal so explizit, weil diese Plünderungsprozesse, die laufen immer ab in Unis.
Dabei auch, wie es beschrieben hat, man hat ja immer zwei Fächer studiert im Lehramt. Das wäre ja auch eigentlich ein Ansatzpunkt für die Lösung von relativ großen Problemen, wenn es um interdisziplinäre Kompetenzen geht. Auch jetzt an den Hochschulen, in der Forschung und auch in der Lehre. Es ist so schwierig, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, besonders in der Lehre. Und es ist aber so wichtig und es wird immer wichtiger, weil die Fragestellungen, die Problematiken komplexer werden, die sich aus einer Fachrichtung heraus kaum mehr lösen lassen. Und da könnte gerade dieses Doppelstudium in Anführungsstrichen vom Lehramt zumindest ein gutes Türchen sein, das offen bleiben kann, um verschiedene Perspektiven, die
Ja.
vielleicht ganz unterschiedlich sind, sein
Ja,
können.
das hat Vor- und Nachteile. Also ich bin ja immer für Pluralismus. Also das heißt, ich könnte mir auch ein System vorstellen, wo man beides zulässt. Und so hat die KMK sich ja auch entschieden jetzt in ihren jüngsten Beschlüssen, dass man neben dem Zweifach- oder Dreifachlehrer auch die Einfachlehrkraft zulässt. Das gab ja auch schon wieder einen Riesenaufschrei aus der Wissenschaftscommunity, die sich das teilweise gar nicht vorstellen konnte. Aber um jetzt diesen Lehrkräftemangel in den Griff zu bekommen, halte ich das für richtig zu sagen. Dann haben wir auch Einfachlehrkräfte, die nur einfach unterrichten. Das ist ja international sowieso sehr weit verbreitet, dass jemand dann nur Mathe macht oder nur Englisch macht oder so. Und gerade für Mathe und Informatik werden wir das auch gar nicht anders machen können. Wir werden Mathe, Physik und Informatik gar nicht anders bedienen können, wenn wir nicht Einfachlehrkräfte auch zulassen. Und aber es stimmt, mit diesem Mix könnte man dann tatsächlich interdisziplinär gut arbeiten. Und das ist auch spannend für uns, weil wir ja auch zu Deeper Learning arbeiten. Und das ist ja ein projektorientiertes Lernen, durchaus auch am Phänomen, am komplexen Phänomen. Und da ist es natürlich sehr zuträglich, wenn jemand nicht nur durch die Brille eines Faches, sondern durch die Brille von zwei Fächern auf ein Deeper Learning Projekt blickt. Also ich habe es auch jetzt mehrfach erlebt. Wir machen das ja mit den Studierenden auch, dass wir so Unterrichtssequenzen designen für Deeper Learning. Und wenn dann jemand Bio und Englisch als Fach hat und man macht dann was zum Thema Molekularbiologie und plötzlich werden dann auch englischsprachige Medien und Materialien verwendet, dann bereichert das natürlich enorm diesen Unterricht.
Ja, Frau Slifka, das waren sehr, sehr viele tolle Einsichten, spannende Gedanken oder Beginn von Gedanken. Ich hätte noch eine Frage an Sie, weil auch nachdem ich das Buch gelesen hatte, habe ich gedacht, sehr viele Teile davon wären eine gute Anleitung, mehr oder weniger auch für Akteure, Akteurinnen im Schulsystem, um Ansatzpunkte zu finden. Und die einfache Frage wäre, haben Sie dazu aus den verschiedenen Bereichen schon Resonanz bekommen oder Rückmeldung bekommen, dass da Leute sich was raus abschauen?
Ja, das fängt jetzt so an, ne? Das Buch ist ja erst im November erschienen. Wir haben ja auch beide, glaube ich, Britta Klopsch und ich, schon mit vielen Menschen darüber gesprochen, im Vorfeld auch und auch immer wieder Angebote in verschiedenen Kontexten dazu gemacht, zu der Thematik. Und es ist auf jeden Fall so, dass es eine Offenheit gibt, anders zu denken, dass es in Teilen auch eine Erleichterung darüber gibt, mal out of the box zu denken. Das sagen wir ja auch am Anfang des Buches, dass es sich so um so ein Change zweiter Ordnung handelt, den wir vorschlagen. Also wir wollen ja nicht mehr Projekte, sondern wir sagen ja, die Projektitis hat ausgedient. Also wir kennen das auch alle als Wissenschaftler und haben dann eine wirklich leidvolle Erfahrung aus den letzten 10 Jahren, immer mit einem Projekt nach dem nächsten und immer Dreijahresprojekte und dann schon wieder das nächste Dreijahresprojekt und dann fällt das Geld weg und dann brechen ganz viele Sachen wieder zusammen. Und es ist auch frustrierend, das zu sehen. Und also ich glaube gerade dieses, dass wir sagen, es geht um eine andere Art von Lernprozess. Also es geht um den Lernprozess, das Lernen selber zu verändern. Also die Lernprozesse selber zu verändern und die Arbeitsprozesse selber zu verändern. Dafür sind, glaube ich, viele uns auch dankbar und sagen das auch. Wir bekommen aber auch zurückgemeldet oder spüren das. Bei mir ist es eher so, dass ich das spüre, dass die Komplexität hoch ist und dass es sacken muss. Also das ist jetzt nicht so, ich lege mal den Schalter um und mache ab morgen alles anders. Und das ist auch, da spreche ich auch wieder als jemand, der historisch denkt. Das Buch ist vielleicht eher für die Longue Durée geschrieben. Also nicht dafür, dass man innerhalb von kürzester Zeit irgendwelche Schalter umlegt. Es werden Menschen sehr schnell damit arbeiten und tun das auch schon. Und andere werden vielleicht irgendwann dieses Buch entdecken oder diese Denkweise entdecken. Und das ist für mich total okay. Also ja, also Bücher sind ja immer nur so Steine, die man ins Wasser wirft und die dann irgendwelche Wellen schlagen. Und es gibt aber jetzt auch natürlich konkrete Kontakte zu verschiedenen Bundesländern. Schleswig-Holstein arbeitet schon mit dem Buch. Die haben das Buch für die Schulaufsicht angeschafft. Das heißt, jeder in der Schulaufsicht in Schleswig-Holstein hat dieses Buch jetzt. Und es gibt da auch Angebote zu dem Buch. Auch aus dem Startchancenprogramm kommen Signale, dass man mit unseren Ideen da arbeiten möchte. Ja, die ganze Landschaft ist ja wahnsinnig komplex und fragmentiert und Deutschland, ich sage immer, ist eines der komplexesten Schulsysteme auf der Welt, vielleicht sogar das komplexeste. Also die USA haben auch ein sehr, sehr, sehr komplexes und sehr inhomogenes Schulsystem. Insofern muss man ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Aber wir haben ein Schulsystem, das zumindest ich als jemand, der sich Vollzeit damit beschäftigt, seit über 20 Jahren nicht komplett überblickt. Und das ist schon eine harte Aussage.
Ja, hoffen wir auch, dass diese Dringlichkeit auch ankommt und dass man das rezipiert und Ihr Buch auch von der Politik wahrgenommen wird und dass dann auch tatsächlich auch mal Veränderungen in Gang kommen. Und eben wahrscheinlich braucht es viel Zeit, aber jetzt muss es losgehen.
Ja, das ist, glaube ich, auch so, ja, vielleicht mein Fazit. Wir sind im Jahr 25 nach dem PISA-Schock, ein Vierteljahrhundert nach dem PISA-Schock. Und die Ergebnisse von PISA 22 lagen ja unter denen von PISA 2000 für Deutschland. Wir haben wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Und das sage ich auch wieder als Historikerin. Die Rahmenbedingungen international, gesellschaftlich verändern sich gerade so stark. Und darin sehe ich eine große Bedrohung, aber ich sehe darin auch eine große Chance, dieses Misstrauen, was so stark im System war, und dieses Einzelkämpfertum jetzt zu überwinden, weil es geht einfach darum, auch die europäischen Werte zu erhalten und weiterzudenken. Und weil ich glaube, unsere europäischen Werte, da können wir sehr stolz drauf sein. Wir haben auch eine lange Geschichte, in der wir uns die wirklich mühsamst und mit enormem Blutvergießen, muss man ja wirklich sagen, mit enormem Blutvergießen erarbeiten mussten, diese Werte. Und wenn wir die nicht jetzt retten, dann weiß ich auch nicht. Also dann kommen düstere Zeiten auf uns zu.
Richtig, gerade wenn man so dieses populistische
Ja.
Narrativ hört, wo die Bildung der Gesellschaft ja eigentlich im Wege ist.
Ja.
Und das, ja,
Aber
wäre zu hoffen.
Populisten leben davon, Menschen ungebildet zu halten.
Richtig, genau das meine ich. Und
Ja.
daher, das ist vielleicht dann so das Verbindende, was genügend Menschen, vielleicht reicht ja auch da ein Drittel, in Bewegung zu bringen, um so einen Wandel zweiter Art, eine Veränderung zweiter Ordnung im
Ja,
Bildungswesen
also.
voranzubringen, zu starten. Und es gibt ja auch in der Biologie diese Modelle, dass sich Sachen, die sehr stabil sind, punktuell dann
Ja.
verändern, aber dann sehr schnell in der Breite. So eine Art von Veränderung
Ja, ich habe auch
gibt
länger über
es.
diesen Begriff, also Paradigmenwechsel, nachgedacht und wir haben da auch viel drüber diskutiert, als wir das Buch geschrieben haben. Trauen wir uns an so einen Begriff wie Paradigmenwechsel? Und ich habe dann gesagt, ja, aber darum geht es ja. Warum sollen wir es nicht so nennen, wenn es darum geht?
Genau. Das ist eine schöner Punkt, um eine Schleife um diese Episode zu machen, weil wir genau mit diesem Paradigmenwechsel begonnen haben. Und ich denke,
Ja.
im Gespräch ist klar geworden, warum es das braucht und auch, wie es funktionieren kann.
Ja, das hoffe ich.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich, Frau Slifka, für Ihre Zeit,
Sehr gerne.
und für das sehr interessante Gespräch.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.